Achter Teil. Meinem Bruder Heinrich, dem Menschen und dem Schriftsteller zu Ehren. 1. Wenn Herr Hugo Weinschenk, seit einiger Zeit Direktor im Dienste der städtischen Feuerversicherungsgesellschaft, mit seinem geschlossenen Leibrock, seinem schmalen, schwarzen, auf männliche und ernste Art in die Mundwinkel hineingewachsenen Schnurrbart und seiner etwas hängenden Unterlippe, wiegenden und selbstbewussten Schrittes über die große Diele schritt, um sich von den vorderen Büros in die hinteren zu begeben, wobei er seine beiden Fäuste vor sich hertrug und die Ellenbogen in legerer Weise an den Seiten bewegte, bot er das Bild eines tätigen, wohlsituierten und imponierenden Mannes. Andererseits war Erika Grünlich, nun 20-jährig, ein großes, erblühtes Mädchen, frischfarbig und hübsch vor Gesundheit und Kraft. Führte der Zufall sie die Treppe hinab oder an das obere Geländer, wenn eben Herr Weinschenk des Weges kam, und der Zufall tat dies nicht selten, so nahm der Direktor den Zylinder von seinem kurzen schwarzen Haupthaar, das an den Schläfen schon zu ergrauen begann, wiegte sich stärker in der Taille seines Gehrockes und begrüßte das junge Mädchen mit einem erstaunten und bewundernden Blick seiner kühn umherschweifenden braunen Augen. Worauf Erika davonlief, sich irgendwo auf eine Fensterbank setzte und vor Ratlosigkeit und Verwirrung eine Stunde lang weinte. Fräulein Grünlich war unter Therese Weichbrots Obhut in Züchten herangewachsen und ihre Gedanken gingen nicht weit. Sie weinte über Herrn Weinschenks Zylinder, die Art, mit der er bei ihrem Anblick seine Brauen emporzucken und wieder fallen ließ, seine höchst königliche Haltung und seine balancierenden Fäuste. Ihre Mutter inzwischen, Frau Permaneder, sah weiter. Die Zukunft ihrer Tochter bekümmerte sie seit Jahren, denn Erika war, verglichen mit anderen heiratsfähigen Mädchen, ja im Nachteile. Frau Permaneder verkehrte nicht nur nicht in der Gesellschaft, sie lebte in Feindschaft mit ihr. Die Annahme, dass man sie in den ersten Kreisen aufgrund ihrer zweimaligen Scheidung als minderwertig betrachte, war ihr ein wenig zur fixen Idee geworden, und sie sah Verachtung und Gehässigkeit da, wo wahrscheinlich oft nichts als Gleichgültigkeit vorhanden war. Wahrscheinlich zum Beispiel würde Konsul Hermann Hagenström, dieser freisinnige und loyale Kopf, den der Reichtum heiter und wohlwollend machte, sie auf der Straße gegrüßt haben, wenn der Blick, mit dem sie zurückgeworfenen Hauptes an seinem Gesichte vorbeisah, diesem Gänseleberpastetengesicht, das sie mit einem ihrer starken Worte hasste wie die Pest, es ihm nicht aufs Strengste verboten hätte. So kam es, dass auch Erika der Sphäre ihres Onkels, des Senators, durchaus fern stand, dass sie keine Bälle besuchte und Herrenbekanntschaften zu machen, sich ihr wenig Gelegenheit bot. Dennoch war es, besonders seit sie selbst, wie sie sagte, abgewirtschaftet hatte, Frau Antonies heißester Wunsch, dass ihre Tochter die Hoffnungen erfüllen möge, die ihr, der Mutter, fehlgeschlagen, und eine Heirat machen, welche vorteilhaft und glücklich der Familie zur Ehre gereichen und die Schicksale der Mutter vergessen lassen würde. In erster Linie ihrem älteren Bruder gegenüber, der in letzter Zeit so geringe Hoffnungsfreudigkeit an den Tag legte, sehnte Toni sich nach einem Beweise, dass das Glück der Familie noch nicht erschöpft, dass sie keineswegs schon am Ende angelangt sei. Ihre zweite Mitgift, die 17.000 Taler, die Herr Permaneder mit so viel Kulanz wieder herausgegeben hatte, lagen für Erika bereit. Und kaum hatte Frau Antonie, scharfäugig und erfahren, die zarte Verbindung bemerkt, die sich zwischen ihrer Tochter und dem Direktor angesponnen hatte, als sie schon den Himmel mit Gebeten anzugehen begann, Herr Weinschenk möge Visite machen. Er tat es. Er erschien in der ersten Etage, ward von den drei Damen, Großmutter, Tochter und Enkelin, empfangen, plauderte 10 Minuten lang und versprach, nachmittags um die Kaffeezeit einmal zu zwangloser Unterhaltung wiederzukommen. Auch das geschah und man lernte einander kennen. Der Direktor war aus Schlesien gebürtig, wo selbst sein alter Vater noch lebte. Seine Familie indes schien nicht in Betracht zu kommen und Hugo Weinschenk vielmehr ein Self-Made Man zu sein. er besaß das nicht angeborene, nicht ganz sichere, etwas übertriebene und etwas misstrauische Selbstbewusstsein eines solchen. Seine Formen waren nicht eben vollkommen und seine Konversation von Herzen ungewandt. Übrigens zeigte sein etwas kleinbürgerlich geschnittener Gehrock einige blanke Stellen. Seine Manschetten mit den großen Jettknöpfen waren nicht ganz frisch und sauber. Und am Mittelfinger der linken Hand war infolge irgendeines Unglücksfalles der Nagel völlig verdorrt und kohlschwarz. Ein ziemlich unerfreulicher Anblick, der aber nicht hinderte, dass Hugo Weinschenk, ein hochachtungswerter, fleißiger, energischer Mensch mit 12.000 Courantmark jährlicher Einkünfte und in Erika Grünlichs Augen sogar ein schöner Mann war. Frau Permaneder hatte rasch die Lage überblickt und abgeschätzt. Sie sprach sich gegen die Konsulin und den Senator offen darüber aus. Es war klar, dass die Interessen sich entgegenkamen und sich ergänzten. Direktor Weinschenk war, wie Erika, ohne jegliche gesellschaftliche Verbindung. Die beiden waren geradezu aufeinander angewiesen und von Gott ersichtlich füreinander bestimmt. Wollte der Direktor, der sich den 40 näherte und dessen Haupthaar sich zu melieren begann, einen Hausstand gründen, was seiner Stellung zukam und seinen Verhältnissen entsprach, so eröffnete ihm die Verbindung mit Erika Grünlich den Eintritt in eine der ersten Familien der Stadt und war geeignet, ihn in seinem Berufe zu fördern, in seiner Position zu befestigen. Was aber Erikas Wohlfahrt betraf, so durfte Frau Permaneder sich sagen, dass wenigstens ihre eigenen Schicksale in diesem Falle ausgeschlossen seien. Mit Herrn Permaneder wies Hugo Weinschenk nicht die geringste Ähnlichkeit auf, und von Bendix Grünlich unterschied er sich durch seine Eigenschaft als solid situierter Beamter mit festem Gehalt, die eine weitere Karriere nicht ausschloss. Mit einem Worte, es war auf beiden Seiten viel guter Wille vorhanden. Die Nachmittagsbesuche Direktor Weinschenks wiederholten sich in rascher Folge und im Januar, dem Januar des Jahres 1867, gestattete er sich, mit einigen kurzen, männlichen und geraden Worten um Erika Grünlichs Hand zu bitten. Von nun an gehörte er zur Familie, begann an den Kindertagen teilzunehmen und ward von den Angehörigen seiner Braut mit Zuvorkommenheit aufgenommen. Ohne Zweifel empfand er sofort, dass er unter ihnen nicht recht am Platze war. Aber er verkleidete dieses Gefühl mit einer desto kühneren Haltung, und die Konsulin, Onkel Justus, Senator Buddenbrook, wenn auch nicht gerade die Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, waren gegenüber diesem tüchtigen Büromenschen, diesem gesellschaftlich unerfahrenen Manne der harten Arbeit, zu taktvoller Nachsicht bereit. Sie war vonnöten. Denn immer wieder galt es, mit einem belebenden und ablenkenden Worte eine Stille zu verscheuchen, die sich an der Familientafel im Esssaale ausbreitete, wenn etwa der Direktor sich in allzu neckischer Art mit Erikas Wangen und Armen beschäftigte, wenn er sich gesprächsweise erkundigte, ob Orangemarmelade eine Mehlspeise sei. »Mehlspeis«, sagte er mit kecker Betonung, oder wenn er der Meinung Ausdruck gab, Romeo und Julia sei ein Stück von Schiller. Dinge, die er unter sorglosem Händereiben, den Oberkörper schräg gegen die Stuhllehne zurückgeworfen, mit vieler Frische und Festigkeit hervorbrachte. Am besten verständigte er sich mit dem Senator, der über Politik und Geschäftliches hin eine Unterhaltung mit ihm sicher zu steuern wusste, ohne dass ein Unglück geschah. Vollkommen verzweifelt aber gestaltete sich sein Verhältnis zu Gerda Buddenbrook. Die Persönlichkeit dieser Dame befremdete ihn in solchem Grade, dass er außerstande war, einen auch nur für 2 Minuten ausreichenden Gesprächsstoff für sie zu finden. Da er wusste, dass sie die Violine spielte und diese Tatsache starken Eindruck auf ihn gemacht hatte, so beschränkte er sich darauf, bei jedem Zusammentreffen am Donnerstag aufs Neue die scherzhafte Frage an sie zu richten: »Wie geht's der Geige?« Nach dem 3. Male aber bereits enthielt die Senatorin sich jeder Antwort hierauf. Christian seinerseits pflegte seine neuen Verwandten mit gekrauster Nase zu beobachten und am nächsten Tage sein Benehmen und seine Sprechweise eingehend nachzuahmen. Der 2. Sohn des seligen Konsul Johann Buddenbrook war in Önhausen von seinem Gelenkrheumatismus genesen. Aber eine gewisse Steifheit der Glieder dauerte noch fort und die periodische Qual in seiner linken Seite, dort wo alle Nerven zu kurz waren, sowie die sonstigen Störungen, denen er sich ausgesetzt fühlte, Atmungs- und Schluckbeschwerden, Unregelmäßigkeiten des Herzens und Neigung zu Lähmungserscheinungen oder Furcht davor, waren keineswegs aus der Welt geschafft. Auch war sein Äußeres kaum dasjenige eines Mannes, der erst am Ende der 30er steht. Sein Schädel war vollständig entblößt. Nur am Hinterkopf und an den Schläfen stand noch ein wenig seines dünnen rötlichen Haares, und seine kleinen runden Augen, die mit unruhigem Ernste umherschweiften, lagen tiefer als jemals in ihren Höhlen. Gewaltiger aber auch und knochiger als jemals sprang seine große gehöckerte Nase zwischen den hageren und fahlen Wangen hervor, über dem dichten rotblonden Schnurrbart, der den Mund überhing. Und die Hose aus durablem und elegantem englischem Stoff umschlotterte seine dürren, gekrümmten Beine. Seit seiner Heimkehr bewohnte er wie ehemals ein Zimmer am Korridor der ersten Etage im Hause seiner Mutter, hielt sich jedoch mehr im Club als in der Mengstraße auf, denn dort wurde ihm das Leben nicht sehr angenehm gemacht. Riekchen Severin nämlich, Ida Jungmanns Nachfolgerin, die nun die Dienstboten der Konsulin regierte und den Hausstand führte, ein untersetztes 27-jähriges Geschöpf vom Lande, mit roten gesprungenen Wangen und aufgeworfenen Lippen, hatte mit bäuerlichem Sinn für Tatsachen erkannt, dass auf diesen beschäftigungslosen Geschichtenerzähler, der abwechselnd albern und elend war und über den die Respektsperson, der Senator, mit erhobener Augenbraue hinwegsah, nicht viel Rücksicht zu nehmen sei, und sie vernachlässigte ganz einfach seine Bedürfnisse. »Jay, Herr Buddenbrook«, sagte sie, »ich hab nu keine Zeit für Ihnen.« Worauf Christian sie mit krauser Nase anblickte, als wollte er sagen, »schämst du dich gar nicht?« und mit steifen Gelenken seines Weges ging. »Meinst du, ich habe immer eine Kerze?« sagte er zu Toni. »Selten. Meistens muss ich mit einem Streichholz zu Bette gehen.« Oder er erklärte auch, denn das Taschengeld, das seine Mutter ihm noch bewilligen konnte, war gering, »schlechte Zeiten.« »Ja, das war früher alles anders. Was meinst du wohl? Ich muss mir jetzt oft 5 Schillinge für Zahnpulver leihen.« »Christian«, rief Frau Permaneder, »wie unwürdig. Mit einem Streichholz 5 Schillinge. Sprich doch wenigstens nicht davon.« Sie war entrüstet, empört, in ihren heiligsten Gefühlen beleidigt. Allein das änderte nichts. Die 5 Schillinge für Zahnpulver entlieh Christian von seinem alten Freunde Andreas Giesecke, Doktor beider Rechte. Er hatte Glück mit dieser Freundschaft und sie ehrte ihn. Denn der Rechtsanwalt Giesecke, dieser Suitier, der die Würde zu wahren wusste, war im vergangenen Winter, als der alte Kaspar Överdiek sanft entschlummert war und Dr. Langhals an seine Stelle gerückt war, zum Senator erwählt worden. Seinen Lebenswandel aber beeinflusste das nicht. Man wusste, dass ihm, der seit seiner Verheiratung mit einem Fräulein Huneus inmitten der Stadt ein geräumiges Haus besaß, auch in der Vorstadt St. Gertrud jene kleine, grünbewachsene und behaglich ausgestattete Villa gehörte, die von einer noch jungen und außerordentlich hübschen Dame unbestimmter Herkunft ganz allein bewohnt ward. Über der Haustür prangte in zierlich vergoldeten Buchstaben das Wort »Quisisana«, und in der ganzen Stadt war das friedliche Häuschen bekannt unter diesem Namen, den man übrigens mit sehr weichen S und sehr getrübten A-Lauten sprach. Christian Buddenbrook aber, als bester Freund des Senators Giesecke, hatte sich Zutritt verschafft in Quisisana, und er hatte dort auf die nämliche Art reüssiert wie zu Hamburg bei Aline Puhvogel und bei ähnlichen Gelegenheiten in London, in Valparaiso und an so vielen anderen Punkten der Erde. Er hatte ein bisschen erzählt, er war ein bisschen nett gewesen und er verkehrte nun in dem grünen Häuschen mit der gleichen Regelmäßigkeit wie Senator Giesecke selbst. Ob dies mit dem Wissen und Einverständnis des Letzteren geschah, das steht dahin. Sicher aber ist, dass Christian Buddenbrook in Quisisana ganz kostenlos dieselbe freundliche Zerstreuung fand, die Senator Giesecke mit dem schweren Gelde seiner Gattin bezahlen musste. Kurze Zeit nach der Verlobung Hugo Weinschenks mit Erika Grünlich machte der Direktor seinem Schwager den Vorschlag, in das Versicherungsbüro einzutreten, und in der Tat arbeitete Christian 14 Tage lang im Dienste der Brandkasse. Leider jedoch zeigte sich dann, dass nicht allein die Qual in seiner linken Seite, sondern auch seine übrigen, schwer bestimmbaren Übel sich hierdurch verstärkten, dass übrigens der Direktor ein überaus heftiger Vorgesetzter war, der gelegentlich eines Missgriffes keinen Anstand genommen hatte, seinen Schwager einen Seehund zu nennen. Und Christian war genötigt, diesen Posten wieder zu verlassen. Was aber Madame Parmaneda anging, so war sie glücklich. So äußerte ihre lichte Gemütsstimmung sich in Aperçus wie diesem, dass das irdische Leben doch hin und wieder auch seine guten Seiten habe. Wahrhaftig, sie erblühte aufs Neue in diesen Wochen. Die mit ihrer belebenden Geschäftigkeit, ihren vielfältigen Plänen, ihren Wohnungssorgen und ihrem Ausstattungsfieber, sie allzu deutlich an die Zeit ihres eigenen ersten Verlöbnisses gemahnten, als dass sie sie nicht verjüngt und mit grenzenloser Hoffnungsfreudigkeit erfüllt hätten. Viel von dem graziösen Übermut ihrer Mädchentage kehrte in ihre Mienen und ihre Bewegungen zurück. Ja, die Stimmung eines ganzen Jerusalemsabends entweihte sie durch eine so ausgelassene Fröhlichkeit, dass selbst Lea Gerhard das Buch ihres Vorfahren sinken ließ und mit den großen, unwissenden und misstrauischen Augen der Tauben im Saale umherblickte. Erika sollte sich von ihrer Mutter nicht trennen. Mit dem Einverständnis des Direktors, ja, auf seinen Wunsch hin, war beschlossen worden, dass Frau Antonie wenigstens vorderhand bei den Weinschenks wohnen, dass sie der unerfahrenen Erika im Haushalte zur Seite stehen sollte. Und dies gerade war es, was in ihr die köstliche Empfindung hervorrief, als hätte niemals ein Bendix Grünlich, niemals ein Alois Permaneder gelebt, als zergingen alle Misserfolge, Enttäuschungen und Leiden ihres Lebens zu nichts, und als dürfe sie mit frischen Hoffnungen nun noch einmal von vorne beginnen. Zwar ermahnte sie Erika zur Dankbarkeit gegen Gott, der ihr den einzig geliebten Mann beschere, während sie selbst, die Mutter, ihre erste und herzliche Neigung mit Pflicht und Vernunft habe ertöten müssen. Zwar war es Erikas Name, den sie zusammen mit dem des Direktors mit vor Freude unsicherer Hand in die Familienpapiere schrieb. Aber sie selbst, Toni Buddenbrook, war die eigentliche Braut. Sie war es, die noch einmal mit kundiger Hand Portieren und Teppiche prüfen, noch einmal Möbel und Ausstattungsmagazine durchstöbern, noch einmal eine vornehme Wohnung besichtigen und mieten durfte. Sie war es, die noch einmal das fromme und weitläufige Elternhaus verlassen und aufhören sollte, bloß eine geschiedene Frau zu sein, der noch einmal die Möglichkeit sich auftat, ihr Haupt zu erheben und ein neues Leben zu beginnen, geeignet, die allgemeine Aufmerksamkeit zu erwecken und das Ansehen der Familie zu fördern. Ja, war es ein Traum? Schlafröcke erschienen auf der Bildfläche. Zwei Schlafröcke für sie und Erika, aus weichem gewirktem Stoff, mit breiten Schleppen und dichten Reihen von Sammetschleifen, vom Halsverschluss bis zum Saume hinunter. Die Wochen aber verstrichen, und Erika Grünlichs Brautzeit neigte sich ihrem Ende entgegen. Das junge Paar hatte in einigen wenigen Häusern Besuche gemacht, denn der Direktor, ernster und in geselligen Dingen unerfahrener Arbeitsmensch wie er war, gedachte seine Mußestunden der intimen Häuslichkeit zu widmen. Ein Verlobungsdiner hatte Thomas, Gerda, das Brautpaar, Friederike, Henriette und Pfiffi Buddenbrook mit der nächsten Freundschaft des Senators in dem großen Saale des Fischergrubenhauses vereint, wobei es wiederum befremdete, dass der Direktor nicht aufhörte, Erikas dekoltierten Hals zu klopfen, und die Hochzeit nahte heran. Die Säulenhalle war, wie einst, als Frau Grünlich die Myrten trug, der Schauplatz der Trauung. Frau Stut aus der Glockengießerstraße, dieselbe, die in den ersten Kreisen verkehrte, war der Braut beim Faltenarrangement ihres weißen Atlaskleides und beim Anlegen des grünen Schmuckes behilflich gewesen. Senator Buddenbrook war erster und Christians Freund, Senator Dr. Giesecke, zweiter Brautführer. Zwei ehemalige Pensionsfreundinnen Erikas fungierten als Brautjungfern. Direktor Hugo Weinschenk sah stattlich und männlich aus und trat auf dem Wege zum improvisierten Altar nur einmal auf Erikas herabwallenden Schleier, Pastor Pringsheim, die Hände unterm Kinn gefaltet, zelebrierte mit aller verklärten Feierlichkeit, die ihm eigen, und alles verlief nach Brauch und Würde. Als die Ringe gewechselt wurden und das tiefe und das helle Jahr, beide ein wenig heiser, in der Stille erklangen, brach Frau Permaneder, überwältigt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in lautes Weinen aus. Es war noch immer ihr unbedenkliches und unverhohlenes Kinderweinen. Während die Damen Buddenbrook, von denen Piffi zur Feier des Tages eine goldene Kette an ihrem Pinsenet trug, wie immer bei solchen Gelegenheiten ein wenig säuerlich darein lächelten. Mademoiselle Weichbrot jedoch, Therese Weichbrot, die in den letzten Jahren noch sehr viel kleiner geworden war als früher, Sesemi, die ovale Brosche mit dem Porträt ihrer Mutter an ihrem dünnen Hälschen, sprach mit jener übergroßen Festigkeit, welche eine tiefe innere Rührung verbergen soll, »Sei glücklich, du gutes Kind!« Dann folgte, im Kreise der weißen Götterfiguren, welche in unveränderlich gelassenen Stellungen aus der blauen Tapete hervortraten, ein ebenso solennes wie solides Festmahl, gegen dessen Ende die Neuvermählten verschwanden, um ihre Reise durch einige Großstädte anzutreten. Das war um die Mitte des April. Und während der folgenden 14 Tage vollbrachte Frau Permaneder, unterstützt von Tapezierer Jakobs, eines ihrer Meisterstücke. Die vornehme Herrichtung jener geräumigen ersten Etage, die in einem Hause der mittleren Bäckergrube gemietet worden war und deren mit Blumen reichlich geputzte Räume dann das heimkehrende Paar umfingen. Und so begann Toni Buddenbrooks dritte Ehe. Ja, diese Bezeichnung war zutreffend. Und der Senator selbst hatte eines Donnerstags, als Weinschenks nicht zugegen waren, die Sache bei diesem Namen genannt, was Frau Permaneder sich mit Behagen hatte gefallen lassen. In der Tat, alle Sorgen des Hausstandes fielen auf sie, aber auch Freude und Stolz nahmen sie für sich in Anspruch. Und eines Tages, als sie unversehens mit der Konsulin Julchen Möllendorf, geborene Hagenström, auf der Straße zusammentraf, blickte sie ihr mit einem so triumphierenden und herausfordernden Ausdruck ins Gesicht, dass Frau Möllendorf sich dazu verstand, zuerst zu grüßen. Stolz und Freude wurden in ihrer Miene und Haltung zur ernsten Feierlichkeit, wenn sie die Verwandten, die kamen, das neue Heim zu besichtigen, darin umherführte, während Erika Weinschenk selbst fast ebenfalls wie ein bewundernder Gast dabei erschien. Die Schleppe ihres Schlafrockes hinter sich herziehend, die Schultern ein wenig emporgezogen, den Kopf zurückgelehnt und am Arme den mit Atlasschleifen besetzten Schlüsselkorb, sie schwärmte für Atlasschleifen, zeigte Frau Antonie den Besuchern die Möbel, die Portieren, das durchsichtige Porzellan, das blitzende Silberzeug, die großen Ölgemälde, die der Direktor angeschafft hatte, lauter Stillleben von Esswaren und unbekleidete Frauengestalten, denn dies war Hugo Weinschenks Geschmack. Und ihre Bewegungen schienen zu sagen, seht, dahin habe ich es noch einmal gebracht im Leben. Es ist fast so vornehm wie bei Grünlich und sicherlich vornehmer als bei Permaneder. Die alte Konsulin kam, in grau und schwarz gestreifter Seide, einen diskreten Patchouli-Duft um sich verbreitend, ließ ihre hellen Augen geruhig über alles hingleiten und legte, ohne laute Bewunderung zu äußern, eine anerkennende Befriedigung an den Tag. Der Senator kam mit Frau und Kind, amüsierte sich mit Gerda über Tonis glückselige Überheblichkeit und verhinderte mit Mühe, dass sie ihren angebeteten kleinen Hanno mit Korinthenbrot und Portwein erstickte. Es kamen die Damen Buddenbrook, welche einstimmig bemerkten, alles sei so schön, dass sie ihrerseits, bescheidene Mädchen wie sie seien, nicht darin wohnen möchten. Die arme Clotilde kam, grau, geduldig und hager, ließ sich auslachen und trank 4 Tassen Kaffee, worauf sie auch alles Übrige in gedehnten und freundlichen Worten belobte. Dann und wann, wenn im Club niemand anwesend gewesen war, erschien auch Christian, nahm ein Gläschen Benediktiner, erzählte, dass er jetzt willens sei, die Agentur für eine Champagner- und Cognac-Firma zu übernehmen, darauf verstehe er sich, und es sei eine leichte, angenehme Arbeit, man sei sein eigener Herr, schreibe sich hier und da ein bisschen in sein Notizbuch und habe im Handumdrehen 30 Taler verdient, lieh sich hierauf 40 Schillinge von Frau Permaneder um der ersten Liebhaberin vom Stadttheater ein Bouquet überreichen zu können, kam, Gott weiß infolge welcher Ideenverbindung, auf Maria und das Laster in London zu sprechen, verfiel in die Geschichte des räudigen Hundes, der in einer Schachtel von Valparaiso nach San Francisco gereist war, und erzählte nun, da er im Zuge war, mit einer solchen Fülle, Schwunghaftigkeit und Komik, dass er einen Saal voll Menschen hätte unterhalten können.